Wenn ich jetzt so diese vergangenen paar Minuten reflektiere, sagt, da war schon eigentlich so viel Botschaft drin, da war so viel Gehalt schon drin. Das wird mir reichen, schon um in der nächsten Woche damit umzugehen und das im Alltag anzuwenden. Am Beten dranbleiben, regelmäßig Bibel lesen, festhalten, glauben für die Familie, Generation verbinden. So viel wertvolle Gedanken. Und jetzt komme ich noch mit der Margot um die Ecke und wir haben noch eine Botschaft für euch. Saugt das auf. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du die Herzen aufmachst wie Schwämme, die offen sind, Poren offen sind, dass das aufgenommen werden kann, was du noch redest heute Morgen, Herr. Dass wir das wirklich im Herzen, dass es ankommt, Herr. Amen. Heute Morgen geht es ums Evangelium. Das Gute ist, es ist heute ein Mitmach-Gottesdienst. Mitmach, du hast jetzt gerade beim Lobpreis schon mitgemacht. Nachher wird es auch noch eine kleine Praxiszeit geben. Ich habe gedacht, das muss man immer direkt fühlen, was man hört. Das muss man anwenden. Von dem her, sitz da, hör gut zu, nimm auf. Nachher wirst du, es wird keiner peinlich berührt sein, aber du wirst nachher, wie gesagt, ein Stück mitgefordert sein. Das Evangelium. Das Wort kommt aus dem Griechischen und wer weiß, was Evangelium heißt? Ruft mal rein laut. Frohe Botschaft. Also ich habe, also ist ganz richtig, Siegesbotschaft oder Botschaft der Freiheit und Befreiung, Heilsbotschaft oder auch die gute Nachricht. Das heißt das Wort oder der Begriff Evangelium. So, und da geht es heute drum und schauen mal einen kurzen Blick zurück. Vor über 2000 Jahren hat Jesus gestartet mit 12 Männern. Wir können uns daran erinnern, wir kennen das aus dem Wort Gottes. 12 Personen waren das. Und mit diesem kleinen Kreis ist diese gute Botschaft so rausgegangen. Und wir sind 2000 Jahre später und wir gucken ganz kurz an, wie es heute aussieht. Ich habe 9 junge Menschen angesprochen. Kommt der kurz nach vorne? Genau, und ich möchte mal schauen, wie ihr sind. Ihr dürft hier ein Dreierperle bitten, in der Mitte ein Dreierperle und hier links ein Dreierperle. Stellt euch einfach mal zusammen, zu dritt jeweils, in der Dreiergruppe. Ich habe extra Jugendliche gefragt, komm mal genau ruhig vor mich. Perfekt, drei dazu, perfekt. So, hier haben wir drei, genau, sehr gut, Hammer. Ihr seht hier drei Gruppen. Ich habe gedacht, ich möchte es anhand von diesem Bild darstellen, dass ihr so ein bisschen greifen könnt, wie es heute aussieht. Übrigens, die Jugendlichen dürfen zusammenstehen von der Corona-Verordnung her, alles völlig entspannt, alles in Ordnung hier. Wir sind momentan bei knapp 7,8 Milliarden Menschen. Und ich habe aus dem Global Christianity Report eine Statistik. Diese Hochschule, die erfasst regelmäßig, wie ist Entwicklung, wie entwickeln sich Religionen, wie entwickelt sich das Christentum. Und es ist so, dass, ich nehme das jetzt mal anhand von dem Bild, also ich sage was über euch, das trifft unter Umständen euch nicht direkt, aber es ist zum Darstellen. Ein Drittel der Weltbevölkerung, deswegen habe ich jetzt mal 9 Personen genommen, dass man sich es gut vorstellen kann, ein Drittel der Weltbevölkerung nennen sich Christen. Das sind ungefähr, schau mal kurz auf den Zettel hier, 2,5 Milliarden Menschen. Also mit 12 Personen oder einer Handvoll Personen hat das gestartet und knapp 2000 Jahre später sind es 2,5 Milliarden Menschen, nennen sich Christen. Von diesen Christen sind ungefähr, du darfst ein bisschen abrücken, komm ein bisschen zu mir, rutscht noch mal ganz kurz ein kleines Stückchen rüber hier. Also, du bist abgerückt. Von diesen Drittel Menschen sind ein dritter Teil aus dieser Gruppe sind bekennende, wiedergeborene Christen. 2 aus dieser Gruppe sind Namenschristen. Bekennende Christen, wiedergeborene Christen, davon sind ungefähr 650 Millionen Pfingstler, dazu gehören wir. Das ist die größte Gruppe unter den bekennenden Christen, unter den wiedergeborenen Christen und ungefähr 330 Millionen evangelikale Christen. Dass man ungefähr ein Gefühl dafür hat, Also von der ganzen Weltbevölkerung Drittel Christen, davon ein Teil, 1 Milliarde ungefähr, sind wiedergeborene Christen. Und wir als Freie Gemeinde gehören auch zu der größten Gruppe, die auch am stärksten wachsend ist. So, dann gibt es auf diesem Planeten eine zweite Gruppe, auch ungefähr ein Drittel. Und das sind die Menschen, ich habe das mal aufgeschrieben, die vom Evangelium gehört haben, aber es noch nicht angenommen haben. Ungefähr 5 Milliarden Menschen haben gehört vom Evangelium, haben es aber noch nicht angenommen. Und die letzte Gruppe, das ist die Gruppe der Menschen, was ratet ihr? Das sind die, die es noch nicht gehört haben. Ein Drittel der Menschheit hat noch nicht vom lebendigen Evangelium gehört. Sie sind noch nicht in Berührung gekommen mit Menschen, die selber erfüllt sind und sprühen und davon erzählen. Also es ist doch eine ganz schöne Gruppe, die noch nicht erreicht sind. Man kann sagen, dass alle Nationen dieser Welt mit dem Evangelium erreicht worden sind. Also in alle Nationen sind Missionare, sind Christen raus und haben das Evangelium rausgetragen. Aber in den Nationen gibt es viele Volksgruppen und Stämme, die eigene Sprachen haben. Das sind 20.000 Leute, 100.000 Leute in so Volksgruppen, die halt eben in ihrem Gebiet wohnen, die schwer vielleicht erreichbar sind oder einfach keine Schriften, keine Übersetzung da ist. Das heißt, viele, viele Menschen sind eben mit dem Evangelium noch gar nicht richtig erreicht worden. So, ihr dürft euch wieder setzen. Ich sage noch ein paar Gedanken dazu. Ich habe gesagt, alle Nationen sind erreicht. Die Hauptnationen, um die es geht, ist zum Beispiel China, Indien und die ganzen muslimischen Länder. Da sind viele Menschen eben noch nicht erreicht worden. Und was die feststellen, ist, dass in der westlichen Welt, in Westeuropa und in Amerika, in den USA, ist es so, dass diese Nationen natürlich voll durchdrungen sind, über viele, viele Jahrhunderte das Evangelium rausgetragen wurde. Und in Westeuropa und USA geht die Zahl der überzeugten, wiedergeborenen Christen oder die Zahl der Christen geht zurück. Die Pfingstgemeinden und die Evangelikalen, die ja so stark sind, verlieren Menschen, weil die Säkularisierung einfach so zunimmt. Menschen sagen, das kenne ich alles, ist mir gewohnt, ich lege es ab. Man flacht ab. So, und jetzt, ich habe, wie gesagt, einmal mal ein bisschen dargestellt, aber mir ist es wichtig, einerseits eine Begeisterung auszudrücken. Ich sage, Mensch, 2,5 Milliarden Menschen sind Christen, da beten wir dafür, dass das Feuer voll durchbricht. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist angesprochen und ein Teil eben ist noch eine wirkliche gute Hausaufgabe. Faszination einerseits und andererseits für uns gleichzeitig Hausaufgabe, oder? Frage, hast du und ich, haben wir was zu tun? So, und da kommen wir ins Spiel. Ich übergebe jetzt mal an Margot. Ich habe gesagt, dass wir uns das teilen. Margot wird einen Input-Teil jetzt übernehmen, wird was zum Evangelium sagen und nachher kommt dann nochmal ein praktischer Teil.
Alles ein bisschen im Blick haben hier und so Mikrofonerfahrer bin ich ja auch nicht. Ich hoffe aber, das kriege ich hin. Gut, also erstmal guten Morgen miteinander. Der Markus, der hat mich letzten Sonntag gefragt, ob ich euch diesen Sonntag das Evangelium entblättern würde. Dann habe ich so gedacht, wie entblättert man eigentlich das Evangelium? Wie entblättert man das Evangelium für Menschen, die das Evangelium eigentlich so gut kennen? So gut kennen wir das Evangelium, dass es für uns irgendwie auch schon zur Normalität geworden ist. Und so gut, dass wir manchmal diese gute Botschaft hören, ohne dass sie uns berührt. Und doch können wir alle uns doch daran erinnern, dass die Botschaft mit Kraft in unser Leben gekommen ist und Dinge verändert hat. Wir erinnern uns an Momente, wo die Schönheit vom Evangelium uns so berührt hat, dass wir uns sicher waren, das ist ein Reden von Gott direkt, ein persönliches Reden, und es ist so dieses einzigartige persönliche Angebot von Gott an mich. Als ich im Evangelium begegnet bin, war ich 20. Ich war magersüchtig und suizidgefährdet. Ich wusste keine Lösung und hatte keinen Ausweg aus dieser Tiefen von meiner Depression. Und dann ist das Evangelium in mein Leben gekommen und hat alles völlig umkrempelt. Für mich ist heute noch unfassbar, dass ich jetzt schon seit vielen Jahren so ein normales, erfülltes, mit Herausforderungen gespicktes Leben führen darf. Das ist für mich nicht normal. Ich habe gedacht, wieso laut es wäre, kann ich überhaupt Kinder kriegen? Ja. Dahinter sitzt irgendwo mein Mann, den Kindern doch mal fragen, wie das war. Wir waren ziemlich am Ende, so als junges Paar. Genau. Und für mich ist es ganz besonders, wenn ich so ins Leben von anderen Menschen die Kostbarkeit von der Botschaft oder Früchte davon so ins Leben reinlegen darf. Und wenn dann so aus anfänglichen, zaghaften Glaubensschritten tatsächlich Jüngerschaft wird. Und ich denke, viele von euch sind ja genauso wie ich solche Kostbarkeiten Austeiler. Jeder hat so seinen Dienst, das fängt bei den kleinen Kindern daheim an, bei den großen Kindern geht es weiter. Geht dann einfach in die Gemeinde und drüber hinaus. Jeder versucht irgendwie, wie Tabea vorher gesagt hat, in Stuttgart auszustrahlen oder ja. Und es ist ja auch so, selbst wenn wir das Evangelium nicht zitieren, dann sind wir ja, wie Paulus das im Korintherbrief sagt, sind wir ja ein Brief Christi. Das heißt ja, dass die anderen an uns lesen können, wie das Leben vom Christ aussieht. Und natürlich ist es auch so, dass es immer wieder menschelt. Und jeder von uns hat ja so seine Macke. Und da tun wir ja auch gut daran, wenn wir die Fehler von der anderen, wenn wir da einfach großzügig mit umgehen. Und ich denke, wenn man das gut lebt miteinander, dann ist das auch eine Frucht vom Evangelium. Gut, und dann denken wir doch irgendwie manchmal auch, das ist ja eigentlich alles. Das ist so unser Alltag, wo wir drin laufen. Wir vergessen beim Austeilen von unserer Kostbarkeiten manchmal diejenigen, die sich nicht aktiv nach dem Evangelium ausstrecken. Oder wir werden einfach müde, Beziehungen zu pflegen, bei denen man denkt, naja, da gibt sich mal die Möglichkeit, dass ich mal das Evangelium erzählen kann und denen Menschen einfach mit dem auch weiterhelfen kann. Und Jesus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ich denke, das Statement gilt einfach auch für die Situation. Könnte es sein, habe ich mich gefragt, dass wir zu gleichgültig oder zu beschäftigt sind? Beschäftigt mit nichts? Wobei ich mit nichts, dieses Nichts von Jesaja meine. Der beschreibt da mit diesem Wort die Götzenmacher, die Bilder herstellen, die bezeichnet er als Nichtse und sagt, die Götzebilder sind doch zu nichts Nütze. Manchmal denke ich, wenn ich wenig zu lang vor dem Computer gesessen bin, es war jetzt wieder für nichts. So. Und ich denke, dieses Nichts gehört auch in diese Kategorie. Und dann, ob wir es hören wollen oder nicht, könnte es doch auch sein, dass wir uns vom Zeitgeist ganz unbemerkt so in ein vorgefertigtes Muster pressen lassen, wo Egoismus draufsteht. Und wenn wir den Punkt erkennen, in unserem Leben, wo Gleichgültigkeit, Nichtse oder Egoismus, wo wir das bei uns entdecken, dann wird es höchste Zeit für uns, uns die Schönheit vom Evangelium mal wieder vor Auge zu führen. Das ist ja so diese wunderbare, wahre Begebenheit, die sich zwischen Himmel und Erde abgespielt hat. Und das kann man ganz leicht ja in 4 bis 5 Punkte untergliedern. Und der Beginn macht da die Schöpfung. Und die Schöpfung, da ist ja so, dass Gott am Anfang diese wunderbare, makellose Welt erschafft. Und weil er sich nach Beziehung sehnt, muss man sich auch immer noch mal klar machen, dass Gott sich nach Beziehung sehnt. Deswegen erschafft er den Menschen. Den macht er nicht nur einfach irgendwie, sondern zum Ebenbild Gottes oder im Ebenbild Gottes. Und ist doch eigentlich unglaublich, wie viel Würde uns Menschen da schon von Anfang an zugesprochen worden ist. Nur in dem, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, was das schon aussagt. Genau, Gott gibt dann den Menschen als seine Vertreter den Auftrag, über die Erde zu herrschen. Aber dieses Herrschen, dieses ursprüngliche Wort, das kommt eigentlich von diesem Sinn von Gärtnern oder Bebauen. Der Mensch darf also mit seiner Kreativität das ganze Potenzial von der Erde nutzbar machen, zum Segen und zur Freude von allen. Und dazu heißt es dann im 1. Mose, und Gott sah alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Dann kommt die Sünde, weil der Mensch anders tickt als Gott. Weil er einen freien Willen hat, will er selbst entscheiden, was gut und böse ist. Leider wählt er viel zu oft das Böse. Oft, weil er meint, es sei gut. Und oft, weil er sich selbst der Nächste ist. Die Menschen lehnen sich gegen Gottes Willen auf und das führt zu einer Welt mit moralischem Chaos, mit Gewalt und Tod. Die Sünde trennt den Menschen von Gott und da ist keiner ausgenommen. Der Römerbrief bestätigt es mit den Worten, alle haben gesündigt und bleiben, ich habe jetzt extra mal eine andere Bibelübersetzung genommen wie das herkömmliche, alle haben gesündigt und bleiben deshalb weit hinter dem Anspruch zurück, der in Gottes wunderbarem Wesen begründet ist. Ja, und jetzt in dieser verfahrenen Situation, in der die Sünde den Menschen von Gott trennt, kommt eben genau dieses wunderbare Wesen Gottes zum Tragen. Seine Liebe und seine Vergebung. Gott selbst ist es, der nicht zugucken kann, wie die Welt ins Verderben läuft. Ich denke, diese Szene, oder das will ich mir eigentlich so vorstellen, ihr kennt es wahrscheinlich so als Vater und Mutter, wenn die Kinder ein Problem haben, das sich so langsam zuspitzt und man merkt, oh, irgendwie sollte man jetzt involvieren. Und dann sagt vielleicht der eine Partner zum anderen, du willst nicht mal, oder soll ich nicht mal in die Lehrwerkstatt von unserem Sohnemann gehen und mit dem Meister sprechen oder sowas in der Kategorie. Und der andere sagt dann doch, das habe ich mir auch schon gedacht, will man es nicht machen. Und genauso stelle ich mir die Szene im Himmel vor, wo Gott Vater mit Gott Sohn spricht und der Vater sagt zum Sohn, Jesus, meinst du nicht, dass mir jetzt dafür sorgen sollet, dass die Menschen die Beziehung zu uns wiederherstellen können? Und der Sohn sagt, doch, ich denke auch schon die ganze Zeit daran. Und dann sagt der Vater, ja, du bist seit Anbeginn der Zeit bei mir, du bist ein Teil von mir und du bist auch der Mensch, der Teil von mir, der Menschensohn genannt werden wird. Du bist der Einzige, der die Beziehung von den Menschen zu mir wiederherstellen kann. Und wahrscheinlich hat Jesus nicht mehr gesagt wie, ja, ich weiß. Und dann kommt Jesus auf die Erde und herrscht anders wie die Menschen. Er gärtnert wirklich. Er liebt seine Freunde und seine Feinde. Und er dient und er sucht das Beste der anderen. Als einziger Mensch lebt er perfekt und stirbt am Kreuz. Verachtet, verhöhnt, verspottet. Und weil er ohne Sünde ist, kann er für unsere Sünden am Kreuz bezahlen. Er schafft die Möglichkeit, dass Gott uns vergeben und uns reinigen kann, damit wir wieder bei ihm sein können. Die Trennung ist also überwunden. Ich denke, dieser Punkt berührt einen besonders, wenn man wieder an die eigene Bekehrung denkt oder wenn man hört, wie Menschen, die lange schwere Schuld mit sich rumtragen, wie die erleben, wie sie frei werden, weil sie Gott ihre Schuld bringen können. Genau, wie war das jetzt eigentlich? Wer muss nochmal den Preis bezahlen, um die Beziehung wiederherzustellen? Diesen Preis, den hat Jesus für uns bezahlt und der Weg zum Vater ist frei. Und was müssen wir machen? Unsere Aufgabe ist es, umzukehren und unsere Sünde vor ihm zu bekennen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Dann wird uns unsere Schuld vergeben und wir empfangen als Gnadengabe das ewige Leben. Die Bibel sagt uns im Römerbrief, wenn wir mit dem Mund Jesus als unseren Herrn bekennen und in unserem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann werden wir gerettet. Es ist eigentlich ganz einfach. Sünden bekennen, Gnade empfangen. Oder viele kennen auch dieses Bild mit diesem Thron, wo man sagen kann, das Ego runter von diesem Herzensthron und Jesus drauf. So, und der Lohn, was haben wir jetzt eigentlich davon? Gut, der Lohn ist, dass wir alle viel erlöster aussehen. Hoffe ich wenigstens. Hoffe ich. Nee, Späßle. Oder nicht mal so ganz arg Spaß. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Der Lohn ist ja dieser uneingeschränkte Zugang zum Vater. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Das ist natürlich schon auch so, dass man diese uneingeschränkte Beziehung leben muss. Das hat Tabea ja vorher, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo sie sitzt, vorher gesagt, so dass sie morgens ihre Zeit nimmt, so mit Gott. Das ist natürlich die Voraussetzung. Wir müssen diese Beziehung dann auch leben, aber das tun wir ja. Also der Lohn heute ist auch, dass ich ein Kind Gottes werde. Das heißt, Gott gibt mir jetzt schon Anteil an seiner Herrlichkeit. Und zwar, je mehr Jesus ich aufnehme, desto herrlicher werde ich. Das hört sich irgendwie komisch an. Der Johannes Hartl hat mal gesagt, Herrlichkeit ist die Steigerung von Schön. Also in diesem Sinne werde ich immer herrlicher, weil Jesus ja in mir ist. Ich habe so ganz alte Bibelübersetzungen, so nah am Urtext, da steht drin, dass Gott uns beherrlicht. Er schenkt uns seine Herrlichkeit. Finde ich eigentlich cool. So, wenn man denkt, er gibt uns das, er beherrlicht uns. Genau. Das ist unser Lohn. Und ich werde auch erfüllt mit dem Heiligen Geist, der mir als Helfer zur Seite steht. und die Wahrheit macht mich frei. Ketten werden gesprengt, es gibt eine neue Lebensrealität. Das kann ich bestätigen und viele von euch wahrscheinlich auch. Dann gibt es noch ewigen Lohn. Dieser ewige Lohn ist, dass wir nicht im Tod bleiben werden, sondern auferstehen und für immer bei Gott sein können. Das ist jetzt also das Evangelium, das die meisten von uns oder uns alle verändert hat. Und ich möchte euch jetzt noch, das ist ja Mitmachgottesdienst, hat der Markus gesagt, ich möchte euch jetzt noch 3 kurze Fragen stellen, die jeder so für sich selber beantworten kann. Hat dein Leben sich durch die Begegnung mit dem Evangelium positiv verändert? Von der Marianne weiß ich es jetzt schon und ihr auch, aber das beantwortet ihr für euch und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Okay, sind alle bei ihrer Zahl angekommen, dann geht's weiter. In dem Gleichnis, das Jesus in Matthäus 22 erzählt, erzählt er von dem König, der Gäste zum Fest einladet und keiner von ihnen kommt. Meine Frage an euch ist, ob die folgende Bibelstelle so korrekt ist, wie ich sie vorlese. Also er sagt dann, geht jetzt auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft. Das taten sie und holten alle herein, die sie fanden, Arme und Kranke. So füllte sich der Hochzeitssaal mit Gästen. Also Kinder, da euch schon denken, dass es so nicht stimmt, wenn ich so frage. Die Auflösung ist, geht auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft. Das taten sie und holten alle herein, Böse und Gute. So füllte sich der Hochzeitssaal mit Gästen. Das hat mich nochmal neu berührt. Ich habe echt gedacht, da steht eher sowas wie Arme und Kranke. Aber da steht auch in den neueren Übersetzungen sogar Verbrecher. Gell? Also klar, Böse sind Verbrecher. Aber wenn man sich das mal gibt, muss man sich wieder neu damit anfreunden. Ich habe das müssen. Ich hoffe, ihr seid weiter wie ich. Naja, okay. Letzte Frage. Wenn wir jetzt wissen, dass Gott tatsächlich Bösen und Guten das Angebot zur Vergebung ihrer Sünden macht, wen möchtet ihr dann im Himmel gern bei euch haben? Überlegt es mal für euch, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Man fängt an bei denen, die man lieb hat, dann kommen vielleicht noch die Freunde, aber die hat man ja auch lieb, aber vielleicht die Verwandten noch dazu, die man gerade noch so mitnehmen tät. Und dann, wen wolltet ihr noch? Vielleicht euren Ort? Oder wenn er einkaufen geht und da jemand sieht, vielleicht denjenigen? Oder vielleicht, wenn er an so eine Demo denkt, die, wo dann in deine schwarze Pulloverle kommt und Kapuz oben und so richtig Randale macht. Gell? Das liegt auch in unserer Hand. Johannes jedenfalls, der spricht in der Offenbarung von einem vielstimmigen Chor, dessen Gesang wie das Tosen einer starken Brandung klingt. Er spricht also von richtig vielen Menschen. Und es wäre doch echt, sage ich jetzt mal auf gut Schwäbisch, saumäßig schön, wenn da welche dabei wären, die durch uns einfach zum Glauben gekommen sind und jetzt noch entfernt sind von dieser Geschichte. Das wäre doch so schön, wenn man die da treffen tätet. Und ja, ich will einfach auch so nochmal an euch appellieren und das gilt genauso mir, dass man echt unseren Auftrag doch annimmt und nachkommt und alles ablegt, was uns hindert und mutiger sind, das Evangelium zu erzählen. Genau.
Yes. Ich weiß nicht genau, wie es dir geht. Ich hoffe, dass du in deinem Herzen echt Dankbarkeit und Freude hast. Und Jesus, dafür bete ich auch. Ich bete es ganz konkret für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass wir eine neue Freude, eine neue Dankbarkeit, eine neue Begeisterung in unserem Herzen haben, dass du sie uns schenkst über das, dass du uns gerettet hast, dass wir deine Kinder sind und eine neue Leidenschaft, dass wir diese Botschaft, dieses gute Evangelium raustragen in die weite Welt, in die Straße, ins Nachbarhaus, zum Arbeitsplatz, dort, wo du uns gesetzt hast, Herr. Amen. Ja, ich bete, dass es keine Kopfbotschaft, sondern eine Herzensbotschaft für dich ist, dass du das mitnimmst. Ich habe ja gesagt, mitmach Gottesdienst. Es wird jetzt gleich praktisch. Ich werde dir jetzt gleich sagen, wende dich deinem Nachbarn zu. Du kriegst 3 Minuten Zeit, das Evangelium zu erklären. Okay, kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Ich sage aber noch ein bisschen was davor. Mein Gedanke war der, jeder geht zur Arbeit, jeder hat Nachbarn. Und dann gibt es so eine Situation, überraschenderweise an der Lidl-Theke, und du merkst, boah, da ist jemand offen, und dann fängst du an zu rudern. Was sage ich dem jetzt? Und dann fängst du an und sagst, okay, eine Geschichte vom Abraham ist eine gute Geschichte, kann man erzählen. Und der Jona war auch noch gut, und dann der Daniel war auch noch ein toller aus der Bibel. Und dann fängst du an bei Adam und Eva und gehst einmal durch die Bibel durch und hast ihm entweder eine Stunde lang zugepredigt, und er denkt sich, hoffentlich treffe ich den nie wieder. Oder du erzählst irgendwas aus deinem Leben und stellst nachher fest, naja, den Nagel auf den Kopf habe ich nicht getroffen. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Und ich habe gedacht, mit diesem Gottesdienst möchten wir euch an 5 Punkten, deswegen haben wir das auch hier aufgehängt, Margot hat das kurz entblättert und es ist absolut nachvollzogen, oder? Schöpfung, Sünde, Gottes Liebe, seine Sehnsucht zu uns, den Preis, den er gezahlt hat, und das Geschenk heute und in Ewigkeit. 5 Punkte. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, das Evangelium zu predigen und weiterzugeben. Es gibt sicherlich auch 20 andere Varianten daneben oder noch mehr. Aber ich habe gedacht, heute möchten wir euch 5 Punkte mitgeben. Es gibt die Möglichkeit, wir haben ein kleines Predigtskript, wo zu jedem dieser 5 Punkte ein paar Bibelstellen draufstehen, ein paar Gedanken dazu stehen. Du darfst das gerne dir nachher abholen und mit nach Hause nehmen, für den Hauskreis, für deine stille Zeit, nochmal Revue passieren lassen, nochmal reinlesen. Aber mein Wunsch ist, dass wenn wir nach Hause gehen und die nächsten Wochen und Monate, dass wenn du so eine Begegnung hast, dass in dir das Licht angeknipst wird und du sagst, hey, in 3 Minuten, vielleicht in 5 Minuten schaffe ich es dieser Person mit ein paar markanten Sätzen aus meinem Herzen heraus, das Evangelium weiterzugeben. Und was dann passiert, ob die Person sagt, weißt du was, bete für mich oder bete mit mir, oder ob sie weitergeht und du siehst nichts von dieser Person, das ist nicht deine Aufgabe. Das können wir getrost Gott überlassen, weil er derjenige ist, der Herzen vorbereitet. Er ist derjenige, der weiß, okay, jetzt darf geerntet werden oder jetzt muss gesät werden. Das weiß er. Aber ich glaube, wir als Kinder Gottes, wir dürfen und wir sind gerufen, parat zu sein. Ohne Leistung. Es geht hier nicht um Leistung. Mach keine Liste von Leuten, die du bekehrt hast, weil du hast sie nicht bekehrt. Du darfst dich freuen daran, wenn was passiert, aber sei bereit. Sei entspannt da drin und sei bereit. Und damit du entspannt sein kannst, musst du ja vorbereitet sein. Und das machen wir jetzt mal gleich. Ich habe jetzt mein Handy hier, ich stelle jetzt gleich meinen Timer auf 3 Minuten und dann versuche ich mal beispielhaft euch das zu zeigen, wie ich das machen würde. Margot hat eine Viertelstunde geredet und hat in der Viertelstunde das entblättert. Ich versuche es jetzt mal in 3 Minuten, das ist viel, viel knackiger, da sind keine Bibelstellen drin. Und wenn jemand mich dann fragt, Herr Markus, wo steht denn das an der Ladentheke, dann muss ich vielleicht sagen, du, ich kann es dir im Moment nicht sagen, aber weißt du was, ich liefere es dir gleich nach. Ich gehe kurz nach Hause, schlage in der Bibel auf und sage dir nochmal den Bibeltext dazu. Wenn dann jemand fragt, aber das ist nicht deine Aufgabe, dass du die ganze Bibel auswendig kennen musst, aber du musst wissen, um was geht's. Und das auch leuchten lassen können. Seid ihr mit mir? Ja? Kleine Aufgabe, das heißt, guck dir mal um, wer sitzt neben dir, vielleicht ist dein Partner, denkst, ah, mit dem habe ich schon oft drüber geredet. Vielleicht ist jemand, ich möchte sagen, stell dich vielleicht der Herausforderung, nimm jemanden, mit dem vielleicht noch nicht geredet hast, versetz dich in diese Situation. Das ist da eben an deinem Arbeitsplatz oder am Lidl, wo du sagst, hey, komm, da ist jetzt gerade die Herzenstür offen. Und du sagst dieser Person in 3 Minuten gleich das Evangelium. Und dann halten wir kurz an und dann machen wir nochmal 3 Minuten und dann darf die andere Person der einen das erzählen. So stelle ich mir das vor.
Ist cool, gell?
Also, jetzt muss ich erstmal, ich muss mir selber sputen, um das jetzt gleich zu können. Aber ich habe gestern schon geübt, muss ich euch verraten. Also, diese 5 Begriffe sollen euch helfen, um zu orientieren, um was geht's. Also auch nachher, ihr könnt drauf spiegeln, auf diese 5 Begriffe. Optimal ist, wenn du das so verinnerlicht hast, in deinem Herzen hast, dass du gar nicht auf den Zettel gucken musst, sondern sagen kannst, hey, wenn dich jemand ansprichst, hey, Schöpfung, Sünde und so geht's dann weiter, okay? Also ich starte jetzt mal den Timer und dann lege ich mal los. Also, Gott, Vater, genial, hat in 6 Tagen diese Welt, diese Schöpfung wunderbar gemacht. Tiere, Berge, ihr seht es alles, unfassbar. Und dann hat er dich und mich, Mensch, als Krone der Schöpfung geschaffen. Mit Gaben und Fähigkeiten, als Ebenbild zu ihm hin. In Beziehung zum Austausch mit ihm, in Freundschaft mit ihm. Das war seine Vorstellung. Ganz am Anfang, kein Leid, keine Krankheit, keine Bosheit, einfach perfekte Umstände. Das war die Schöpfung Gottes, ganz am Anfang. Adam und Eva waren im Garten Eden, toller Ort, sie durften alles, bis auf diesen einen Baum mit dem Frucht der Erkenntnis. Gott hat gesagt, ihr dürft alles, aber diese Frucht rührt nicht an. Dann kam diese Schlange und hat die 2 belabert, hat sie verführt, hat ihn weiß gemacht. Mensch, wenn er davon esst, dann werdet er klüger wie Gott, dann werdet er so klug. Menschen haben sich verführen lassen und haben gedacht, ja, ich möchte so sein wie Gott. Aber weil Gott heilig ist, weil er ohne Fehler ist, ohne Schuld, ohne Sünde ist, hat das zur Konsequenz gehabt, dass Adam und Eva den Garten Eden verlassen mussten und dass es eine Trennung gab. Es gab keine Beziehung, keine Freundschaft, keinen Austausch. Große Distanz, große Ferne, große Einsamkeit, große Scham ist damit gekommen. Aber weil Gott ein Gott voller Liebe ist, weil er so Sehnsucht hat nach dem Menschen, er hat ihn ja geschaffen als Gegenüber, hat er im Alten Testament vor Jesus, hat das möglich gemacht, dass durch Opfer, durch reine Opfer Menschen punktuell mit Gott in Berührung kommen konnten, weil er Sehnsucht hatte. Und er hat gerungen mit seinem Sohn, hat gesagt, was für ein Weg, wie kann der Weg aussehen, dass zu allen Menschen diese Beziehung wiederhergestellt wird. Er hat seinen Sohn Jesus Christus hier auf die Erde Mensch werden lassen und er hat unter uns gelebt, als Mensch ohne Fehler, ohne Sünde und konnte aus purer Liebe, konnte er ans Kreuz gehen und alle Schuld, deine Schuld, meine Schuld, die Schuld dieser Welt, alle Verfehlungen auf sich zu nehmen. Er ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben für diese Schuld, ist am 3. Tag auferstanden und sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Er ist im Himmel dort oben und hat durch diese Tat den Zugang, die Möglichkeit von Beziehung für dich und für mich wiederhergestellt. Und dein Part ist der, dass du einfach nur sagen musst, ja, ich erkenne, Jesus, dass du das für mich getan hast. Ich brauche Hilfe. Ich bin voller Lasten. Oh, meine 3 Minuten sind rum, guckt. Ja, ich wusste, dass ich das nicht schaffe, aber ich wollte es trotzdem versuchen. Also, du darfst einschlagen, sag ja zu Jesus. Nimm dieses Geschenk, es ist ein Geschenk für dich, nimm es an. Sag ja zu ihm, folge ihm nach. Er möchte dein Herr sein und im Hier und Jetzt hast du die Möglichkeit, als Geschenk heute Kontakt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Er hat den Heiligen Geist geschickt zur Hilfe, zur Unterstützung, zum Ratgeber, zur Ermutigung für dich im Hier und Heute. Und es wartet auf dich eine Ewigkeit in Gemeinschaft, in Freude, in Schönheit in Beziehung ohne Einschränkung auf dich, wenn du ihm nachfolgst. Okay, das war mehr als 3 Minuten. Meine Worte. Wenn ich das nochmal machen würde, würde sich das komplett anders anhören. Und wenn ich es nochmal machen würde, würde sich es wieder anders anhören. Kann man nicht wiederholen, aber die Denklinie ist drin. Okay? So, jetzt kommst du zum Spiel. Ich mache einfach so, ich mache mal 4 Minuten, okay? Wenn du nach 2 Minuten fertig bist und du hast die Denklinie gesagt, völlig in Ordnung, hier geht es nicht um irgendwelche Erfüllung von irgendwelchen sonstigen Aufgaben. Versuch einfach mal deinem Gegenüber in 4 Minuten jetzt zu erklären, was das Evangelium ist.